Hallo, liebe Extra-ETF-Community. In unserer heutigen Podcast-Episode hat mein lieber Kollege Jens Jüttner mit Professor Dr. Hartmut Walz ein Gespräch geführt. Und zwar geht es in diesem Gespräch um das Portfolio und die Anlagestrategie von Professor Walz. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie Professor Walz nun sein Geld anlegt, dann ist diese Podcast-Episode heute genau das Richtige für euch. Viel Spaß! So, bevor wir jetzt aber in unser Gespräch gehen, nochmal ein Hinweis unseres Sponsors dieser Podcast-Episode, dem ETF-Anbieter Invesco. Du möchtest dein Geld für dich arbeiten lassen? Mit ETFs und ETF-Sparplänen kannst du einfach, bequem und kostengünstig investieren. ETFs sind ideal für den Einstieg, denn sie bieten dir eine hohe Diversifikation, denn mit nur einem einzigen ETF investierst du in tausende Unternehmen. Sie sind sehr kosteneffizient, sie haben sehr niedrige Gebühren und natürlich sind ETFs auch sehr flexibel. Das heißt, du kannst die kaufen und verkaufen ganz einfach während der Handelszeit der Börse. Probier die Geldanlage mit ETFs am besten also einfach mal aus. Und wenn du wissen möchtest, was bei einem Sparplan über die Zeit mit ETFs angespart werden kann und was am Ende dann dabei rauskommt, dann nutze den Sparplanrechner von Invesco. Den Link dazu findest du auf invesco.de und natürlich in unseren Shownotes. So, nun geht es aber direkt weiter in das Gespräch mit unserem heutigen Gast. Viel Spaß.
Herr Walz, jetzt geht es darum, Butter bei die Fische zu bringen. Wie legen Sie an? Sie sagten schon, diversifizieren ist wichtig. Damit wollen wir sozusagen den allgemeineren Teil doch nochmal eben aufgreifen und abschließen. Mhm. Sie haben mir ein Schaubild mitgebracht, das wir jetzt hier einmal einblenden. Helfen uns dann mal eben auf die Sprünge, wie diese Kurve zu verstehen ist.
Mhm. Also das Schaubild zeigt ganz einfach, dass es zwei Arten von Risiken gibt, nämlich die unsystematischen oder man sagt auch diversifizierbaren, also durch Streuung, durch Verteilung meiner Risiken auf viele Einzelpositionen, die eben nicht hundertprozentig korrelieren, die nicht alle gleichzeitig eintreten oder nicht eintreten, wird meine Gesamtrisikoposition geringer. Und das war genau das, wo wir gesagt haben, das sind Risiken, die der Markt uns nicht bezahlt. Und wenn ich also die Equity-Prämie nehmen wollte mit Einzelwerten oder mit im Extremfall einem einzigen Einzelwert, dann würde ich dieses wegdiversifizierbare Risiko tragen, ohne dass ich dafür eine Prämie kriege. Mhm. So, und da sieht man dann, dass ich schon mit wenigen Positionen, mit, was weiß ich, 30, 40 Einzelwerten, wenn die gescheit gestreut sind, eben einen großen Teil hier des Risikos abbaue und dass mir aber natürlich diese preiswerten Welt-ETFs, wo ich in die Welt-AG investieren kann, für ganz, ganz weniges Geld eben wirklich ans rechte Ende mich bringen und zum Beispiel schon die Hälfte oder zwei Drittel aller weltweit zugänglichen Aktienunternehmen in einem einzigen Produkt mit 25 Euro monatlich in einem Sparplan investierbar ermöglichen. Also das ist doch dem Paradies der Kapitalanleger schon sehr, sehr nahe gekommen. Das ist doch schon ganz prima.
Vielen Dank. Ganz prima war auch, als ich Sie nämlich angerufen habe und gesagt habe, ja, ich würde gerne mal wissen, wie Sie anlegen und würde das gerne mal in einem Interview erfahren. Da sagten Sie, wie viel Zeit haben Sie denn? Und das ist auch der Grund, weswegen wir es halt jetzt auch auf zwei Teile aufgeteilt haben. Ja. Mhm. Und Sie haben sofort so einen Service-Aspekt mit reingebracht, haben nämlich gesagt, ja, natürlich, es ist jetzt keine Anlageberatung, das ist ja sozusagen nur eine Diskussionsgrundlage und eine Inspiration für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber man müsste ja auch bedenken, dass es ja auch unterschiedliche Bedürfnisse und Bedarfe innerhalb der Anlegerschaft gibt. Deswegen haben wir ja auch, oder haben Sie ja zwei Herangehensweisen einmal ausgearbeitet. Auch hier haben wir ein Schaubild, wo Sie einmal 80% Sachvermögen haben, 20% Geldvermögen und einmal ist es eine 30-70-Aufteilung.
Mhm. Und das sind alles nur Beispiele. Alles zwischendrin und auch noch mehr in die Extreme ist denkbar. Mhm. Ja, genau. Also junge Menschen, die ein stabiles Einkommen haben und sagen, ich muss an das Geld über Jahrzehnte nicht ran. Warum sollen die nicht eine 100% Aktienquote machen, wenn sie wissen, was sie tun und dann nicht irgendwelche ganz extremen Produkte, sondern wirklich seriöse Produkte, dann können die ihre Sparquote zu 100% in Aktien-ETFs stecken. Warum nicht?
Finde ich sehr interessant. Wir bleiben hier mal bei den Beispielen, die Sie mitgebracht haben. Klar wird natürlich, Sie haben Geldvermögen, Sie haben Sachvermögen, worin Sie unterscheiden. Der erste Schritt ist demnach, eine Liquiditätsreserve zu schaffen. Wie sieht das aus? Wie gehen Sie vor?
Das kann ich ganz prägnant machen. Also erstens mal, wir reden jetzt über die Asset-Klasse Cash. Cash wäre Bargeld, aber auch Buchgeld. Also im Prinzip, wenn es Buchgeld ist und die wenigsten Leute haben jetzt große Mengen Bargeld herumliegen, wenn nicht, bräuchte ich unbedingt die Adresse. Aber die haben dann eben Geld bei Banken und da gebe ich zu bedenken, das ist ein Kredit an die Bank. Wer von einer Bank einen Kredit haben möchte, der wird sofort nach Sicherheiten gefragt. Also sage ich bitte ein bisschen aufpassen, wenn man einen Kredit an die Bank gibt. Bis 100.000 Euro ist es aber deswegen relativ gefahrlos, wenn es eine Einlage ist, eine Spareinlage, ein Girokonto, ein Termingeld oder auch ein Geldmarktkonto. Wenn es also eine Einlage ist und wir sind juristisch Einleger, dann haben wir diesen europäischen Einlegerschutz bis 100.000 Euro pro Bankengruppe. Also da muss man auch Tochter-Mutter-Beziehungen, Postbank, Deutsche Bank zum Beispiel beachten. So, dann ist das Risiko relativ gering und das ist alles Cash. Und ich sehe zwei Gründe, warum wir Cash unbedingt brauchen. Das eine, Leben im Plus, nie illiquide werden. Also das darf nicht passieren, dass wir illiquide werden. Das wäre die reine Liquiditätsreserve. Das zweite, darüber hinausgehende, auch wenn Sie sagen, nee, illiquide werde ich nicht, ist gar nicht die Gefahr, ist, dass wir eben mit diesem sogenannten risikolosen Anteil zwar nur keine Kursrisiken haben, aber natürlich eben einen Portfolio-Crash oder sowas besser überstehen, auch seelisch, und nicht dann denken, um Gottes Willen, so viel Geld ist weg. Es ist dann eben, wenn auch inflationsgefährdet, es ist dann nicht mit den Kursrisiken behaftet und gibt ein besseres Gefühl. Und die meisten Leute gehen voll auf die Bremse, nachdem es geblitzt hat. Und da sage ich immer, nee, bitte vorher überlegen, wie schnell ihr fahrt und ja, was ihr euch leisten könnt, wie viel Punkte und wie viel Euro. Also vorher diesen Cash-Anteil als Risikoanker bedenken. Und das geht über eine reine Liquiditätsreserve hinaus.
Ja, sehr gut. Sie haben mir mitgeteilt, so, das wäre auf jeden Fall ein Tagesgeldkonto. Und ein Tagesgeldkonten sind ja in Deutschland sowieso sehr, sehr beliebt.
Bei mir nicht. Bei mir gar nicht.
Nein.
Nein. Ich habe dafür lieber Anleihe-ETFs.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also Sie sagten ja einerseits oder beziehungsweise Ihre Herangehensweise sieht ja vor Tagesgeldkonto oder Anleihe-ETFs. Was haben Sie denn gegen Geldmarkt-ETFs? Sie haben ja jetzt so in Zeiten ja eines höheren Zinsniveaus ja auch wieder eine Renaissance erfahren und auch dort lässt sich ja Cash oder ne, das als Cash-Äquivalent nutzen. Wie sehen Sie das?
Ja, also zunächst mal, das ist einfach eine sprachliche Geschichte. Der Geldmarkt ist für mich eine Untermenge. Ja, also wenn Sie so einen Kuchen sehen, Kapitalmarkt, also Anleihemarkt, dann ist der Geldmarkt ein Teil des Anleihemarktes, nämlich der kurze Teil. So, deswegen habe ich den nicht genommen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt Geldmarkt-ETFs für schlecht halte. Ich würde bei den Geldmarkt-ETFs nur schauen, was für Papiere sind da drin. Wir hatten in der Subprime-Krise da ja mal eine ganz große Enttäuschung. Ja, die Anlegerinnen und Anleger haben kein Vehikelrisiko in dem ETF. Die Hülle ist dicht und hält. Aber wenn da was Schlechtes drin ist und das ausfällt, dann habe ich natürlich auch im ETF dieses Risiko. Zwar diversifiziert, aber ich hab's. Und da gibt's so ein paar Dinge, wo ich jetzt nicht sagen kann, die sind schlecht, weil da fehlt mir die Tiefe des Wissens. Da müsste ich mal ein Forschungssemester nehmen und wirklich ein paar Wochen oder Monate hart dran arbeiten. Aber wo ich sage, ich fasse die nicht an, weil bei mir Fragezeichen bleiben. Und wenn ich jetzt einen anderen Geldmarkt-ETF nehmen oder auch einen Anleihen-ETF, jetzt im engeren Sinne, in der Laufzeitklasse 0,5 bis 1 Jahr oder 0,5 bis 3 Jahre oder 1 bis 3 Jahre, dann ist mein Kursrisiko, mein zinsbedingtes Kursrisiko, Zinsänderungsrisiko auch so gering, dass ich sage, das ist dafür auch geeignet.
Jetzt haben Sie da schon so ein bisschen vorgegriffen, was auch sehr gut ist. Denn meine nächste Frage wäre gewesen, wie managen Sie den Anleiheanteil am Portfolio? Sie gehen da offenbar eher auf Kurzläufer oder können das auch gerne dann langlaufende Anleihen?
Ja, das kann ich gerne mit unseren Zuschauern und Zuschauerinnen teilen. Also zunächst mal, ich habe nicht grundsätzlich was gegen diese Einlagenkonten. Mich nervt, wenn ich da Zinshopping machen müsste. Und das sehe ich überhaupt nicht ein. Weil da ist mir mein Leben zu schade dafür. Ich mag nicht monatlich oder vierteljährlich mich darüber ärgern, dass die Neukunden 3% mehr Zinsen kriegen als ich als Ankunde und ich mag dann auch nicht wieder zu der nächsten Bank hoppen. Also der engste Teil der Liquiditätsreserve, wo wirklich eine große Autoreparatur oder sonst eine Handwerkerrechnung die Liquidität bräuchte, das habe ich schon auf einem Einlagenkonto und da schaue ich aber auch nicht auf den Zinssatz. Ja, weil ich mir ausrechne, das sind 100 Euro im Jahr, die ich da nach Kapitalertragssteuer gewinnen könnte und das mit zu viel Arbeit. Aber diese Liquiditätsreserve für was wirklich Schlimmeres oder eben den sicheren Anteil im Portfolio, weil ich keine 100%ige Aktienquote vielleicht mehr vertrage, da würde ich wirklich die Anleihen-ETFs empfehlen. Jetzt komme ich zum Kern Ihrer Frage, welche Laufzeit? Und da ist die Antwort, finde ich, glasklar. Wir haben eine relativ flache Zinsstrukturkurve. Mit anderen Worten, unsere Zuhörer, Zuschauerinnen kriegen für eine längere Laufzeit eine minimale Laufzeitprämie. Die war vor der Euro-Einführung, die war durchaus mal 5, 6, 7 Prozentpunkte vom kurzen auf lange Ende. Ja, jetzt ist es manchmal invers gewesen oder ist es im Rahmen von weniger als 2 Prozentpunkten. So. Oft viel weniger, oft nur 1 Prozentpunkt. Warum sollte ich für so eine kleine Prämie das Zinsänderungsrisiko einer langen Laufzeit nehmen? Da sage ich, dann doch lieber eine etwas höhere Aktienquote. Ich erwarte nicht, dass ich mit dem Liquiditätsteil Geld verdiene. Die Nettorendite, die Realverzinsung mit diesem Liquiditätsteil ist nach Steuern eigentlich fast immer bei Null oder negativ. Sie ist auf alle Fälle in mehr als 50% der Zeiträume der letzten 100 Jahre negativ. Ja, ich brauche es trotzdem. Ich nehme die negativen Realzinsen hin, aber eben nur für einen kleinen Teil.
Trägt ja auch zur Diversifikation bei. Wir haben eben gerade drüber gesprochen. Eine Frage, die sich für mich da noch anschließt, wie oder was halten Sie von Laufzeit-ETFs? Also jetzt bei Anleihen-ETFs, Laufzeit-ETFs, wo halt schon im Vorfeld klar ist, die laufen so und so lange, beziehungsweise das, was dort drin ist. Und ich habe relativ planbare Erträge. Ist das für Sie ein gangbares und ein Asset, was Sie gern mit ins Depot nehmen?
Also ich habe es nicht und ich empfehle es nur für ganz bestimmte Zielgruppen. Es ist jetzt auf alle Fälle kein schlimmes Produkt. Also so wie ich rigide sage, Zertifikate, nein, nein, nein. Es kann sinnvoll sein, wenn ich genau weiß, dass ich das Geld brauche. Also mein Paradebeispiel, wo ich es empfehlen würde, jemand hat ein Darlehen. Das Darlehen wird bei der Endfälligkeit auslaufender Zinsbindung, wird es noch ein nettes Volumen haben, ich sage jetzt einfach mal 100.000 Euro. Und dann muss derjenige das Anschluss finanzieren, zwischenzeitlich hat er aber was angespart oder geerbt oder eine Abfindung bekommen. So, und jetzt könnte er diesen Sack voller Geld anlegen, bis das Darlehen endfällig ist, weil wenn er es jetzt schon ablösen würde, würde er eine hohe Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Also hat derjenige eine Schuld, 100.000, und hat vielleicht 80.000 in dem Geldsack. Und da wäre dieser Laufzeiten-ETF das ideale, die ideale Problemlösung. Weil die meisten Leute aber den Liquiditätsteil als Sicherheitsanker und so weiter auf unbestimmte Zeit brauchen, finde ich das doch gerade so schön, mit einem Anleihen-ETF in dem kurzfristigen Segment zu sein und nicht ständig ein Produkt zu haben, was ausläuft und wo ich dann wieder eine Entscheidung habe und wieder Transaktionskosten habe. Also ich kann in einem Geldmarkt-ETF oder in einem Anleihen-ETF in der Laufzeitklasse 0,5 bis 1 Jahre, da kann ich 20 Jahre drin sein und habe im Prinzip immer meine Liquiditätsreserve, muss mich nicht kümmern, werde immer marktgerecht verzinst, ja, null Action, so bequem. Ja. Und wenn ich ran muss an die Kohle, dann verkaufe ich den, habe kaum ein Kursrisiko, vielleicht habe ich sogar 0,3% Kursgewinn, aber in beide Richtungen wird es sich klein halten und dann habe ich meine Liquidität wieder.
Wir haben den ersten Schritt mit der Liquiditätsreserve ja abgehakt. Sie haben ja gesagt, Tagesgeldkonto, Anleihen. Das ging jetzt so ein bisschen über schon in den zweiten Schritt, nämlich den Anleihenanteil, der jetzt zur Diversifizierung beiträgt. Und um den zweiten Schritt des Anleihenanteilmanagements abzuschließen, schließt sich eine sehr, sehr wichtige Frage meinerseits nämlich an, denn als auch das Zinsniveau jetzt ja durch die Zentralbanken ja auch wieder gestiegen ist, also zuletzt so in den letzten Monaten und Jahren, wie oder inwiefern spielen Währungsgewinne beziehungsweise die ETF-Währung eine Rolle. Viele spekulieren ja auch auf Währungsgewinne. Wie sehen Sie das?
Das kann man machen. Währungen werden ja auch als eigene Unter-Asset-Klasse gesehen. Und das kann man tun. Es ist die Frage, ob sich das lohnt. Der Erwartungswert ist dicht an der Nulllinie. Der langfristige Erwartungswert ist dicht an der Nulllinie. Und da muss ich sagen, ich habe mir das als junger Mensch so im Studium und die paar Jahre danach angeschaut und habe dann gesagt, ach nee, ist das langweilig, mache ich nicht. Ich müsste entweder zocken, also auf kurzfristige Währungsänderungen hoffen, oder ich müsste mir einbilden, dass die Zinsdifferenz mich glücklich macht. Da gibt's aber dummerweise schon seit Jahrzehnten die Zinsparitätentheorie von Kassel, Kassel mit C geschrieben. Also wer es interessiert, bitte nachlesen. Und der sagt, die Währungen, die eine höhere Verzinsung haben, werden normalerweise auch genau in Höhe der Zinsdifferenz abgewertet. Nicht täglich und nicht monatlich, aber über einen längeren Zeitraum. Und alles zwischendrin ist graues Rauschen. Ja, das sind nämlich dann die weichen Währungen, und umgekehrt hätte man im Schweizer Franken auf Zinsen verzichtet, er wurde aber kräftig aufgewertet. Also wenn Sie sich das anschauen, gar nicht so schlecht.
Sehr gut.
Ja, kurzum, im Ergebnis nein, danke, nein, brauche ich nicht, sondern ich würde hier wieder risikoorientiert Tipps geben an unsere Zuschauern und würde sagen, bitte überlegen Sie, in welcher Währung Sie das Geld konsumieren wollen. Mhm. Wenn Sie Ihren Lebensabend in Florida verbringen wollen, dann werden Sie die Rechnungen als Rentnerin, als Rentner in US-Dollar zahlen. Mhm. Dann wäre es nicht schlecht, eine US-Dollar-Reserve zu haben, die dann auch mit wachsender Nähe zum Ruhestand ansteigt. Wenn Sie aber in der Eurozone das Geld verbrauchen wollen, dann sollten Sie das Geld eher in Euro halten. Das ist dann Ihre natürliche, wir sagen auch funktionale Währung oder Domestic Currency. Mhm. Punkt. Davon gibt es nur eine Ausnahme. Wollten Sie gerade die Ausnahme erfragen?
Nein, jetzt bin ich natürlich voll interessiert. Ja, ja. Bitte.
Ich rede zu viel. Man sollte mir einem deutschen Professor das Wort erteilen. Es gibt eine Ausnahme, und damit wären wir wieder bei dem Buch mit dem Rettungsring. Wenn Sie sagen, ich traue der Eurozone nicht, die sind so zerstritten und die Verschuldung steigt und wir haben da so ein paar unsichere Kandidaten, andere Länder, ich nenne die jetzt nicht, die uns vielleicht sogar, wenn populistische Regierungen an die Macht kommen, erpressen und sagen, nö, wir erklären uns für zahlungsunfähig und dann ist die ganze Eurozone pleite. Wenn Sie solche Sorgen haben, könnten Sie einen kleinen Teil Ihrer Reserven, Ihrer Liquiditätsreserve in ETFs in einer anderen Währung anlegen. Dahinter würde aber der Gedanke stecken, dass diese Währung bei einem Euro-Crash nicht angesteckt wird. Meine Hoffnung auf dieses Szenario, das ist denkbar, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Wenn die Eurozone wirklich crasht, was langfristig passieren kann, aber Totgesagte leben länger, das kann Jahrzehnte dauern, bis sowas passiert, wenn es passiert. Aber wenn sie crasht, dann glaube ich, nimmt sie eben die anderen Weltwährungen auch mit. Dann haben wir wirklich diesen sogenannten Weltsystem-Crash. Ja. Und dann ist die Frage, ob wir dann nicht, anstatt in den Dollar zu gehen oder noch in andere kleinere Währungen, also die den Schweizer Franken sehe ich gar nicht. Ja, das gallische Dorf, umgeben von der Eurozone, das macht mich gar nicht glücklich hier. Dann würde ich zurückkehren zum Urgeld. Und Urgeld ist Gold.
Ja, vielleicht kommen wir da drauf zu sprechen. Mhm. Finde ich sehr, sehr gut. Ein wichtiger Punkt auch zur Diversifizierung und zum Werterhalt natürlich. Lassen Sie uns kurz die ersten beiden Schritte abschließen, wenn Sie jetzt sozusagen Ihre Strategie danach ausrichten, Liquiditätsreserve, wie viel Anteil sollte die dann am Depotvermögen ausmachen oder macht die bei Ihnen aus und wie viel macht der Anleihenanteil aus?
Ja, also da gibt's keine generelle Antwort. Sie haben jetzt gefragt, wie es bei mir ist. Ich gebe eine kurze Antwort, aber die interessiert eigentlich nicht. Die sollte nicht interessieren, weil schauen Sie mal, erstens hat meine Frau und ich einen sehr bescheidenen Lebensstil. Und zweitens habe ich natürlich ein relativ sicheres Einkommen. Kein hohes, aber ein sicheres Einkommen. So, und aus der Kombination dieser beiden Dinge, bescheidener Lebensstil, so dass man aus diesem laufenden Einkommen wirklich ordentlich leben kann und nicht unter der Brücke schlafen wird, keine Sorgen hat in der Richtung, Daraus resultiert einfach, dass wir uns einen sehr hohen Aktienanteil leisten können vom Risiko, weil wir uns tief in die Augen geschaut haben und gesagt haben, und wenn es mal crasht, wenn es mal 40% runtergeht, dann machen wir das, was wir im letzten und vorletzten Crash auch gemacht haben. Wir ziehen unsere Gartenhandschuhe an und dann machen wir den Vorgarten und den Garten hübsch. Und blenden das völlig aus und sitzen das aus. Ja. Und das hat bei Corona wunderbar geklappt. Das hat auch beim Ukraine-Krieg wunderbar geklappt. Und das kann aber auch mal 5 Jahre dauern. Mhm. Aber dann sitzen wir es auch aus. Mhm. Ja, wir sind ja noch jung.
Das stimmt.
Okay.
Ich brauche trotzdem noch die Angabe.
Die Angabe ist auf alle Fälle Aktienanteil um oder über 80%.
Okay, und dann Liquiditätsreserve, Anleiheanteil, dann jeweils so um die 10% vielleicht.
Ja, zusammengenommen. Nee, die Liquiditätsreserve, die reine, ist kleiner. Hm. Ja, weil so viele Reparaturen erwarten wir nicht.
Ja.
Also vielleicht 5 und dann der Sicherheitsanker, aber wirklich nur so fürs gute Gefühl, dann die 15%. Mhm. So etwa.
Mhm. Sehr schön. Kommen wir zum dritten Schritt. Nämlich den Aktienanteil und den Aktien-ETFs. Mhm. Wie haben Sie sich dem genähert? Wie sieht das so in Ihrer Strategie aus?
Also ganz ehrliche Antwort ist, natürlich habe ich Altlasten. Mhm. Also ich war ja irgendwann auch mal jung. Ich habe mit Einzelaktien angefangen. Das ist auch okay. Was ich heute als nicht mehr okay finden würde, ist, dass ich Performance-Chaser war. Ich wollte natürlich auch den Markt schlagen. Ich war völlig overconfident, also ein bisschen überheblich. Und denk, ich habe das doch studiert. Ich war doch am Lehrstuhl für Bankbetriebslehre und Kapitalmärkte. Ich habe doch eine Doktorarbeit geschrieben und so. Und heute weiß ich, das ist alles überhaupt nichts wert. Auch ich bin nicht schlauer als der Markt und ich werde nicht den Markt schlagen. Ich bin froh, wenn der Markt mich nicht schlägt. Und wenn ich ihn mal schlagen würde, wäre es Glück und nicht Können. So, aber insofern habe ich Aktien, Einzelaktien gehabt, die ich zwischenzeitlich aber abgebaut habe. Ich hatte einen zu hohen, ist noch so ein Fehler, ich hatte einen zu hohen Anteil an Finanztitel, ganz einfach, weil ich halt ein Finanzer war oder bin. Genau wie die ganzen Ärzte eben Pharmaaktien übergewichten und meine Ingenieure im Bekanntenkreise zu viel Tech haben, Tech und Hightech. Ja? Mhm. Das ist ein normaler Fehler, aber ich weiß heute, es ist ein Fehler, es ist ein Bias. So, und dann hatte ich eben noch Einzelwerte, weil ich als Berater in verschiedenen Unternehmen war und die Unternehmen, die börsenfähig waren, da habe ich dann immer ein paar Aktien gekauft. Also habe ich ein paar BASF, ich habe ein paar Daimler-Aktien, die jetzt Mercedes heißen, ich habe ERDS-Aktien, die jetzt Airbus heißen und ich habe Siemens-Aktien, die immer noch Siemens heißen, aber mit unterschiedlichen Nachnamen.
Ja.
Und da habe ich teilweise reduziert. Und teilweise habe ich die heute noch und freue mich an einer Verzerrung, weil es natürlich schon Jahrzehnte her ist, waren die Aktien billig und sind heute teurer, sodass ich auf meinen Einstandspreis eine super historische Dividendenrendite kassiere, ja, auf den damaligen Kurs bezogen. Und natürlich, wenn ich die jetzt verkaufen würde, müsste ich eine Menge Steuern zahlen und die zahle ich dann lieber doch nochmal in 20 Jahren später, also sitze ich auf denen noch. Und bin gar nicht so unzufrieden. Aber stolz drauf bin ich nicht und empfehlen würde ich es halt auch nicht.
Mhm.
Ja, ja. Also in dem Punkt gilt es eben nicht mehr mit dem I eat my own cooking. Ich habe noch ein paar Reste von früher und die Reste muss ich jetzt halt noch selber essen. Die biete ich aber meinen Gästen nicht an. Okay?
Das klingt vernünftig. Was bieten Sie denn Ihren Gästen an? Was wir ja bei Extra ETF immer so propagieren, ist natürlich eine breite Anlage in Welt-ETFs. Wie sieht es denn da bei Ihnen aus?
Überraschenderweise empfehle ich jetzt nicht das Gegenteil, sondern jemand, der keine Reste noch beim Kochen berücksichtigen muss, noch Leftovers hat, da mache ich genau das und sage halt, gemäß dem Bild, das Sie gerade eingeblendet hatten, wenn du so preiswert die Risiken diversifizieren kannst, kauf dich als Basis, wir können sagen als Kerninvestment, Core-Satellite-Strategie als Basis, kaufe dich in die Welt AG ein.
Welche Indizes würden Sie denn bevorzugen? Es ist ja häufig so, das hatten wir auch schon das ein oder andere Mal genannt, dass ja mit dem MSCI World eben die Schwellenländer zu kurz kommen und man einen zu großen US-Anteil hat. Welche Indizes würden Sie denn da dann präferieren, beziehungsweise Wie sehen Sie auch so einen marktkapitalisierten Ansatz jetzt gegenüber beispielsweise einem Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt, wie es ja heißt, basierten Ansatz?
Das waren gleich mehrere Fragen. Ich versuche es mal so Stück bei Stück und, ja, also, und freue mich
ganz
neugierig. Ja, wenn ich was übersehe, dass Sie dann einfach nochmal nachhaken, bitte.
Gerne.
Also ich würde für jemand, der wirklich anfängt und vielleicht auch, so wie meine Studierenden, mit dem Sparplan anfängt, mit überschaubarem Geld, würde ich sagen, ich empfehle eine möglichst breite Gewürzmischung. Ja, nämlich zum Beispiel ein FTSE All World oder den MSCI, aber Achtung, mit dem richtigen Nachnamen, der nämlich die Schwellenländer hat und dann auch noch die kleineren. Das wäre also dann MSCI World All Country oder All Country World, glaube ich, korrekt gesagt. Und dann, wenn es geht noch, weil das ist so preiswert, den IMI, Investable Market Index, der All World hat eben, All Country World, der Old Country World, der hat eben auch die Schwellenländer drin, aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen, also nur mit einem Anteil von ziemlich genau 10%. Ja, das schwankt mal ein bisschen hoch und runter, aber 10% ist eine gute Orientierung. Und dieser IMI heißt der Investable Market Index, der hat also auch mittlere und kleinere Unternehmen mit drin. Und nachdem man das so billig kriegen kann, würde ich gleich den IMI nehmen. Ja. Oder eben den FTSE All World Index.
Absolut nachvollziehbar. Jetzt muss ich dann nämlich nachhaken, wie sehen Sie einen bei den Weltanteil einen marktkapitalisierten Ansatz, also halt die Aktien, wie sie sich halt eben nach Börsenwert darstellen werden, halt gegenüber einem BIP-gewichteten Ansatz?
Also wir sollten uns klar machen, dass beides Spielregeln sind, die völlig willkürlich sind. Man könnte auch nach Farben, es würde keinen Sinn machen, oder nach anderen Kriterien die systematisieren, aber woher kommt die Dominanz der marktkapitalisierten Indizes? Einfach daran, dass sie so herrlich einfach zu ermitteln sind. Also wenn ich ein Indexanbieter wäre, würde ich mir auch nicht das Leben schwer machen und irgendwelche Daten zugrunde legen, wo ich vielleicht manchmal nicht dauerhaft oder nur mit hohen Kosten an die Daten rankomme. Also ist Marktkapitalisierung ein sehr primitives Prinzip, deswegen muss es noch lange nicht gut sein. Aber es ist dominierend, weil es so einfach ist. So, warum essen die Leute so viel Vanille-Eis? Ja, weil man Aroma-Vanille, plain Vanilla, ja, weil man das so leicht machen kann. So, der BSP-Ansatz, also wir gucken, welchen Anteil hat die Region, das Land und so weiter, der Index, dann am Weltbruttosozialprodukt, ist auch relativ leicht ermittelbar, aber schon nicht mehr ganz so easy. Und deswegen ist es die zweite Größe und eine dritte, da gibt es eigentlich dann nur so Eagle-White-Geschichte oder Rafi-Geschichten, das sind eher randständige. So, und jetzt kenne ich gute Argumente für Marktkapitalisierung und auch sehr, sehr gute für BSP-Kapitalisierung. Und letztlich, weil ich beide Seiten als vorteilig und nachteilbehaftet sehe, mache ich so einen Kompromiss dazwischen drin. Und mach da keine Doktorarbeit raus. Der Kompromiss ist auch nicht genau 50-50. Aber ich nehme halt diese Gewürzmischung. Und weil es die billigsten ETFs eben auf die marktkapitalisierten Indizes gibt, gehe ich davon aus. Also ich kaufe eine hochqualitative Edelgewürzmischung beim Discounter. Aber die Qualität ist super. Und dann würze ich ein bisschen nach und sage, naja, mein Arzt hat gesagt, ich soll weniger Salz essen. In der Gewürzmischung ist mir zu viel Salz. Das zu viele Salz ist jetzt Nordamerika. Ja, also in dem reinen MSCI hätten sie einen Amerika-Anteil von teilweise um die 70% und die sogenannten Magnificent Seven liegen dicht unter 30%. Da ist mir einfach zu viel Salz, da sind sogar Salzklumpen drin, ein Klumpenrisiko. Also, was tut mir gut? Ein bisschen Ingwer, ein bisschen Paprika, ein bisschen Pfeffer und das baue ich dann händisch nach und dann komme ich inklusive Gold vielleicht auf 4 oder 5 Positionen.
Sie verfolgen sozusagen, Sie haben es ja auch gerade ausgeführt, einen dezidierten Marktkapitalisierungsansatz und keinen dezidierten BIP-gewichteten Ansatz. Aber Sie sind ein Fan der Core-Satellite-Strategie. Das ist ja da so ein bisschen angeklungen. Oder
das so. Können Sie gerne so nennen, wobei Core Satellite Strategie noch herrlich offen ist. Viele sagen auch, ich bin Core Satellite und Core ist brav und Satellite sind dann ganz spekulative Exoten und Produkte, wo man mir danach sagt, ich hätte sie schrottig genannt,
ja.
wo ich einfach sage, sie sind unsinnig, es sind Renditekiller. Also der Satellit in der Betrachtung von Herrn Walz darf nicht schlechter sein als der Kern. Er soll anders sein. Mhm. Aber es ist doch nicht sinnvoll, Satelliten drumherum zu bauen, um ein Kerninvestment, was einen schlechteren Erwartungswert, höhere Kosten und eine höhere Vola hat. Das macht keinen Sinn. Das ist dann nur Spieltrieb. Dann sage ich, Mensch, dann machen Sie doch Sportwetten oder gehen Sie Bungee springen oder sowas.
Ja. Bei der Gewürzmischung kann ich jetzt natürlich voll mitgehen und sagen, ja, ist vielleicht ein bisschen viel Salz, will sagen, ist jetzt sehr viel US-Aktienanteil. Sie haben ja schon gesagt, Sie addieren die Schwellenländer. Wie sieht es denn mit Europa aus? Würden Sie das jetzt erhöhen, angesichts ja auch der Tatsache, dass ja Europa in letzter Zeit ja auch so ein bisschen da niederliegt? Jetzt sind wir natürlich dann wieder in diesem Bereich von kurzfristigen Trends, aber also auf lange Sicht hat ja Europa gegenüber USA total underperformed und die Schere ist ja jetzt ja noch weiter aufgegangen. Wie stehen wir im Europa-Anteil in Europa gegenüber?
Ihnen ist bewusst, dass in der Frage wieder eine Frage nach der Prognose steht. Und ich habe ja eine ganz klare Prognose. Ich weiß ganz genau, was die Aktienkurse machen werden. Sie werden schwanken.
Ja.
Sie werden schwanken. Alles andere ist offen und wir sehen einfach, dass eben die amerikanischen Aktien, die nordamerikanischen Aktien sehr, sehr hoch bewertet sind und dass eben europäische Werte und jetzt deutsche Werte, die nicht eben den hohen Exportanteil haben. Also sehr viele DAX-Aktien sind ja eigentlich keine deutschen Aktien, sondern machen teilweise bis zu 70% außerhalb der Eurozone von den Umsätzen, ja. Aber wenn Sie jetzt an den Mittelstand oder an den MDAX schauen oder den SDAX, dann haben Sie auch ein viel niedrigeres Bewertungsniveau. So, und ich will ja nicht besonders gescheit sein, aber wie gesagt, meine Kernkompetenz ist, ich kann sehr schnell lesen und sehr viel lesen. Und da gibt es Analysten, die voll auf Deutschland wetten und sagen, Deutschland wird, wenn der Ukraine-Krieg, so schlimm das alles ist, wenn der beendet ist, wird Deutschland der größte Gewinner sein. Und deswegen ist das Erholungspotenzial bei deutschen Aktien viel, viel größer als bei den so hoch bewerteten. Ja. So, und da kennen Sie jetzt schon genau meine Meinung. Ich bin prognosefrei. Ja. Und ich sage, alles kann passieren, auch das Gegenteil. Und wenn unsere Zuhörer, Zuschauer cleverer sind und eine klare Marktmeinung haben, die hatte Herr Walz nicht, der ist ein guter Handwerker, aber dann empfehle ich zum Beispiel, wenn jemand auf die Deutschland AG setzen möchte, da gibt es so einen schönen Index German All Cap. Und da gibt es einen ETF drauf, der kostet 0,1%. Und da haben sie den DAX drin, den MDAX drin, den SDAX drin, den TecDAX drin. Mhm. Also wer das macht, machen möchte, gerne.
Wenn wir uns den Aktienanteil anschauen, Sie haben jetzt schon gesagt, Sie sagen den ACBI oder eben den ACBI IMI oder den FTSE All World, das ist sozusagen Ihr Weltinvestment.
Das ist die Gewürzmischung.
Das ist die Gewürzmischung, sonst weiter nichts. Wer mag, kann natürlich dann Schwellenländer noch weiter zugewichten, beziehungsweise auch Deutschland dort hinzufügen. Aber Aktienanteil wäre demnach mit den genannten Weltindizes dann abgedeckt.
Sie haben ja so nett gesagt, ich darf reingrätschen. Bitte. Nein, so ist es nicht, dass es das wäre, sondern ich füttere in der Tat nach den Schwellenländeranteil, weil mir 10% zu gering ist. Und wir haben tatsächlich auch Europa und damit auch wieder indirekt Deutschland auch etwas nach. Gefüttert, weil wir eher auf diese Weltkapitalisierung, also Bruttosozialproduktkapitalisierung gehen. Ich sage Ihnen mal zwei Beispiele, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Egal, ob ich jetzt den MSCI oder den FTSE Weltindex, also die Gewürzmischung vom einen oder anderen Discounter nehme, die gute, ja, habe ich 10%. Ja, aber der Bruttosozialproduktanteil am Weltbruttosozialprodukt dieser Länder, der Schwellenländer, liegt etwa bei 40%. Also weiß ich, ich möchte nachfüttern. Jetzt sage ich aber, ich füttere nicht auf 40% nach, sondern irgendwo dazwischen. Und wenn Sie jetzt sagen, Herr Walz, sagen Sie mir den genauen Prozentsatz, dann sage ich Ihnen ehrlich, das weiß ich nicht. Ja, weil das bringt auch nichts. Ja, alles kann passieren, auch das Gegenteil, aber irgendwo zwischendrin. Ja,
ja.
Vielleicht 20, vielleicht 25 oder so. Ja, und je nachdem, welches Szenario eintritt, glaube ich, dass wir auf alle Fälle wieder nach dieser Strategie des geringsten Bedauerns gut aufgestellt sind. Ja. Gleiches Beispiel für Deutschland. Deutschland hatte vor dem Ukraine-Krieg einen Anteil am Weltbruttosozialprodukt von drittgrößte Industrienation der Welt damals, von zwischen 8% und 9%, hat in dem großen Weltindex irgendwie nicht einmal 2%. Ja. Ja. Sowas würde für diesen Germany Old Cap sprechen. Ja, aber wenn Sie ohnehin Europa ein bisschen nachwürzen, ist da ja auch schon wieder Deutschland drin. Mhm. So, und wenn ich es übertreibe, komme ich ganz schnell zu dem Thema Over-Diversification. Also wenn ich jetzt anfange, 5 Gewürzmischungen zusammenzukippen, dann weiß ich wirklich nicht mehr, wie viel Pfeffer und wie viel Paprika ich drin habe. Ja. Also lasse ich es gut sein mit Weltmarkt plus Schwellenländeranteil plus Europa. Mhm. Asia-Pacific als Region könnte man auch noch bedenken. Aber da haben sie ganz viel Over-Diversification, weil die dann teilweise wieder im Schwellenmarkt drin sind, Schwellenländerindex, oder auch in den Industrieländern drin sind, ja, mhm. Asia-Pacific. Und deswegen lasse ich das und würde lediglich noch Gold zunehmen.
Ja.
Virtuelles Gold.
Wie hoch soll denn der Goldanteil sein? Gold ist ja, ne, einerseits mhm. Werterhalt, Diversifizierung, mhm. ein wichtiger Depotanker. Wie viel mhm. Anteil soll der denn ausmachen?
Ja, das ist auch wieder so eine Frage. Da gibt es ganz viele Meinungen und sehr viele Meinungen liegen oder Empfehlungen liegen bei 5 bis 10%. Und in der Range würde ich es auch finden. Vielleicht eher bei 10 als bei 5. Ich sehe 2 Argumente, die ich unbedingt anbringen möchte. Das virtuelle Gold, da gibt es 2 große Anbieter, vielleicht noch ein paar andere, kann man dann gucken, aber wo ich eine relativ gute Sicherheitenstellung habe, weil ich bin nicht mehr im ETF-Bereich, ich bin im ETC-Bereich. Also ich habe prinzipiell ein Ausfallrisiko, deswegen Exchange-Traded Commodity, da gibt es Xetra und Euwax Gold, da möchte ich jetzt gar keine Präferenz sagen, aber das Interessante ist, dass der mittlerweile verstorbene Finanzminister Wolfgang Schäuble, damalige Finanzminister, dass der die insofern geadelt hat und gesagt hat, die sind von der KEST befreit. Ja. Und wenn ich den gesamten Kursgewinn nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei, völlig legal, automatisch, ohne Erklärung, ohne Mühe vereinnahmen kann, dann ist Gold gar nicht so schlecht. Ja. Langfristig. Das sieht man jetzt auch wieder. Aber man muss sagen, der Goldpreis schwankt auch sehr. Der ist durchaus volatil. Ich muss den Beitrag zum Gesamtportfolio sehen. Und da komme ich eben in der Grafik noch weiter nach rechts, wenn ich Gold mit einbaue.
Ja.
So.
Bitte.
Einen kritischen Satz möchte ich noch sagen. Ja. Ökologisch ist Gold schon eine Riesensauerei. Mhm. Und der hohe Goldpreis jetzt führt dazu, dass wieder in armen Ländern Leute in geschlossene Minen geschickt werden. Und die Leute haben nichts zum Beißen und ja, keine Sicherheitsstandard, Riesenumweltschäden und so weiter. Also ich möchte es einfach nicht unerwähnt lassen. Nein, aber okay. Wenn man so umweltbewusst ist und ein Elektroauto fährt, wissen wir auch nicht letztendlich. Wir können es nicht rückverfolgen, die Lieferkette, wie das Lithium abgebaut wurde. Aber ich wollte ja nur sagen, ja, lassen Sie uns nicht naiv sein.
Nein, absolut. Ein wichtiger Hinweis. Eine Möglichkeit, Gold ersetzen zu können, heißt es ja häufig, wäre Bitcoin. Bitcoin, das digitale Gold, soll sich ja auch wie Gold verhalten, was jetzt so die Korrelation zu anderen Anlageklassen angeht. Wie viel Bitcoin haben Sie denn?
Keine.
Punkt. Was?
Keine. Ich bin sehr skeptisch, da kommt wieder die Lindy-Regel mit den ganzen Kryptowährungen. Ich sehe einen großen, großen Friedhof der Verlierer, über den keiner redet. Alle starren auf den Bitcoin. Ich sehe einfach, dass ich als Bankenprof, als Finanzprof mich mit Kryptowährungen beschäftigen muss, weil ich ansonsten wie der Papst bin, der dann über die Ehe philosophiert. Und deswegen habe ich Ethereum. Ich habe Ethereum deswegen, weil es ein anderes Sicherungsverfahren hat, das mit etwa einem 1/20 des Energieverbrauchs auskommt. Und dass eben der Bitcoin im Augenblick schon mehr Strom verbraucht als das ganze Land Belgien. Und wenn Sie schauen, die Länder werden immer größer von Jahr zu Jahr. Also das ist eine ökologisch bedenkliche Geschichte. Und allein aus dem Grund bin ich stolz drauf, zu sagen, nee, bei der Party muss ich nicht mitmachen. Und wie die Party mal ausgeht, gerade wenn der Bitcoin sehr erfolgreich würde ob dann Staaten doch sagen, wir verbieten ihn. Einzelne haben das ja schon getan. Also das ist immer noch sehr, sehr unsicher, führt aber in der Tiefe dann zu einem anderen Thema und wir kommen aus unserem Fokus raus. Also deswegen möchte ich mich hier selber stoppen.
Genau. Okay, ich wollte da nur noch anfügen, wir haben natürlich auch sehr viele Bitcoin-Fans unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei der Energieintensität oder beim Energieverbrauch ist es ja auch so, auch staatliche Währung, Papiergeld, ne, verbrauchen ja Energie bei der Produktion auch Gold, ne, wie Sie gerade gesagt haben, ist ja umwelttechnisch
aber auch. Bruchteile.
Ja. Ne, das wollen wir natürlich dann auch nicht unangemerkt lassen. Egal wie man jetzt dazu steht. Und ja, Staaten, zum Beispiel El Salvador, wenn mich nicht alles täuscht, hat ja auch Bitcoin ja auch als staatliche Währung halt zugelassen. Der Erfolg ist bisher überschaubar, aber ja, momentan auf jeden Fall ein sehr, sehr heißes Thema, da ja auch Trump, wenn er dann jetzt im Januar dann inauguriert wird, sich als Bitcoin-Präsident ausgerufen hat. Die Notizen steigen. Wir werden die Entwicklung auf jeden Fall auch weiter begleiten natürlich. Bitcoin, sind Sie nicht drin, kann für Sie dann, wenn Sie sagen, da sehen Sie einen großen Friedhof der Verlierer, dazu werden Sie dann nicht gehören, aber Sie gehörten schon mal zu den Verlierern. Sie haben ja auch Fehler gemacht, hatten Sie ja schon angedeutet. Was ich sehr interessant fand, wir haben ja schon mal gemeinsam ein Interview geführt zu Formpolicen und ich glaube, Sie haben es damals nicht gesagt, Sie hatten selber eine Formpolice.
Ja, hatte ich. Und ja, also ich habe da mit den Vehikeln habe ich jede Menge Fehler gemacht, meine liebe Ehefrau auch, die ja immerhin Volljuristin war ist, ja, eine Anwaltszulassung hatte, die sie jetzt zurückgegeben hat, aber sie ist nach wie vor Volljuristin. Also wir waren beide nicht ganz ungebildet und haben uns trotzdem beschwatzen lassen. Ja, und da sieht man, in der Fondspolice waren aktive Fonds drin, die mittelmäßig performt haben, also auch gar nicht schlechter waren Vorkosten als ein Indexinvestment, also als ein indextreckender ETF, aber horrende Kosten. Und früher war die Kostentransparenz geringer, also heute hätte ich es früher gemerkt. Ja, wenn man mir eine Reduction in Yield oder eine Effektivkostenquote mit einer 3 oder mit einem 4 vor dem Komma bringt und ich weiß, die Aktienmärkte schaffen 8-9% und ich soll dann die Hälfte dafür abgeben und dann kommt noch Inflation und Steuern hinzu, auch bei Versicherungsprodukten, die sind ja nicht steuerfrei. Ja. Und ob das ein Steuervorteil ist, sei dahingestellt. Aber damals war die Informationslage katastrophal schlecht. Und ich bringe jetzt unsere Zuschauer nochmal zum Grinsen. Ich habe dann noch gemeint, ich wäre besonders clever, weil ich nicht bei einem teuren Strukturvertrieb das abgeschlossen habe, sondern mich selber informiert habe bei Verbraucherzentralen und dann einen Direktvertriebsweg gewählt habe. Da habe ich gedacht, ich spare die Vertriebskosten. Und das war ein völliger Schuss in den Ofen, weil nämlich diese Vertriebskosten, Abschluss in Vertriebskosten, über die gesamten Versicherten eines Tarifs verschmiert werden. Das heißt, wenn irgend so ein Strukturvertrieb es schafft, 6-7% Kostenquote zu haben, dann geht nur ein Teil in die Kalkulation und das andere geht zulasten der Überschüsse oder wird mit Verwaltungskosten verrechnet. Und ich habe die teuren Strukturvertriebe, habe ich mitfinanziert. Obwohl ich da nicht abgeschlossen habe. Ja. Können Sie sich vorstellen, ja, man sagt immer, das Geld ist nicht wirklich weg, es hat jetzt nur ein anderer, aber das ist gerade, die haben mein Geld. Das ärgert mich natürlich besonders.
Ja, mit Versicherungen haben Sie offenbar nicht so häufig gute Erfahrungen gemacht. Jetzt hätten wir auch im Vorfeld gesagt, Sie haben auch mal eine kapitalbildende Lebensversicherung abgeschlossen. Jetzt ist, bin ich ja auch nicht gerade mehr der Jüngste. Damals zu Zeiten meines Bankkaufmanns-Daseins war es auch noch so, dass die ja nach 12 Jahren dann steuerbegünstigt oder dass die mit dem Argument ja auch verkauft wurden, es ist eine steuerbegünstigte Anlageform. Sieht natürlich heute dahingehend schon mal ganz, ganz anders aus und ja aufgrund der langen Niedrigzinsphase ja auch völlig unattraktiv. Trotzdem noch eins der Lieblingsanlageprodukte der Deutschen. Können Sie sich das vorstellen?
Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich würde zuerst wieder an den Anfang Ihrer Frage zurück. Ich bin absolut kein Versicherungsfeind oder so. Ich habe das Auto versichert, wir haben den Hausrat versichert, wir haben die Immobilie versichert. Ich habe eine Privathaftpflichtversicherung. Ich finde Versicherer klasse zum Abdecken von Risiken. Da gibt's niemand, der das besser kann, und die sollten sich doch einfach auf diese Kompetenz beschränken. Versicherer sind gut im Management von Risiken, von versicherbaren Risiken, das sind nicht alle. So, die Versicherer sollten es bitte einsehen und nicht versuchen, Geld anzulegen. Mhm. Ja. Versicherer sind gut zur Abdeckung von Risiken, aber zur Geldanlage, zur Altersvorsorge, zum Vermögensaufbau taugen sie nichts, Punkt, aus, fertig, aber gar nichts. Ja. Das einzige Einfallstor könnte sein eine Fondspolice, die ganz, ganz geringe Kosten hat. Und da würde ich mal sagen, ihre Chance, so eine zu finden, die so geringe Kosten hat, ja, es müsste dann ein Nettotarif sein, mit einem geringen Honorar und geringen Mantelkosten. Diese Chance, sowas zu finden, liegt bei 1% oder so, und allein finden sie die gar nicht. Und das Risiko, dass sie über den Tisch gezogen werden und man ihnen X von U vormacht und ihnen vielleicht nicht immer Lügen erzählt, aber einfach Teile der Wahrheit weglässt, das ist irgendwie 99%. Also würde ich Ihnen sagen, Ihre drei wichtigsten Worte, nein, 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 Punkt.
Ja.
So, wie komme ich zu einer Lebensversicherung? Ich habe das damals alles auch nicht gewusst.
Ja, also es ist ja auch vor allen Dingen sehr sympathisch, wenn man ja auch Fehler macht. Also wir wollen ja jetzt auch gar nicht, also weder Sie noch ich sagen, dass wir fehlerfrei sind bei der Geldanlage. Um Gottes Willen. Manchmal muss man die Fehler ja halt auch machen, um eben im Lernprozess voranzuschreiten, wie es so schön heißt.
Also ich würde lieber Fehler zugeben, die mich nicht so viel Geld gekostet hätte. Also wenn Sie Fehler an mir suchen, gucken Sie mich nur an, oder wir können über meinen Körperfettanteil reden oder sowas. Aber dieser doofe Fehler, ja. Und es war ja nicht Naivität, sondern ich bin einfach auch falsch, eigennützig beraten worden. Ich habe gedacht, es sei Beratung, aber es war Vertrieb.
Was wir jetzt auf jeden Fall gelernt haben oder was Sie ja richtig gemacht haben, ist ja ein nachhaltiges Portfolio mit einer guten Strategie aufzusetzen. Wir wollen noch einmal zusammenfassen. Sie haben für sich entschieden, 80% Aktienanteil, 20% Anleihenanteil, beziehungsweise da drin auch inbegriffen die Liquiditätsreserve. Mhm. Der Aktienanteil splittet sich dann wiederum in einen Welt-ETF, ne, Sie hatten es ja schon beschrieben, und Sie addieren dann nochmal den Schwellenländeranteil nochmal höher. Wir würden dann hier einfach noch einmal und eine Grafik dann zur Aufteilung dann mal so prozentual. Mhm.
Und Sie haben es nicht genannt, auch Europa und damit auch Deutschland ist ein wenig nachgebessert.
Ja, okay. Ja?
Um den Salzanteil und das Klumpenrisiko zu verringern.
Das klingt vernünftig. Herr Walz, haben Sie vielen, vielen Dank. Sehr erhellende Erkenntnisse. Toll, dass Sie wieder bei uns zu Gast waren. Und ich, wie gesagt, ich muss es, glaube ich, nicht mehr sagen. Ich hoffe auf eine Wiederholung. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
Ich sehe das auch sehr positiv. Denn ich glaube, was wir beide gemeinsam machen auf diesem Kanal, Sie sind ja ein Low-Cost-High-Performance-Anbieter. Das ist auch im Sinne des Verbrauchers. Auch Ihr Kanal möchte Geld verdienen. Das ist völlig in Ordnung. Aber Sie spielen keine Win-Lose-Spiele, sondern Sie spielen Win-Win-Spiele. Und es gibt so viel wirklich, jetzt nutze ich das Wort, schrottige Finanzbildung, so viel Crash-Gelabere und so viel Fake-News, dass ich denke, die Guten müssen zusammenhalten, und das ist ein bisschen konstruktive, wirklich verbraucherorientierte Finanzbildung. Ja. Und da nehme ich mir gern die Zeit dafür.
Hervorragend. Vielen, vielen Dank, Herr Walz.